Deutschlandfunk Interview.
Vor dem Gespräch, das wir jetzt führen, sind mir zwei Bemerkungen wichtig. Erstens, die Weltgesundheitsorganisation schätzt in diesen Tagen 17 Millionen Fälle an Corona weltweit. Fast 700.000 Menschen sind gestorben. Und zweitens, wenn wir jetzt über den Impfstoff reden, möchte ich hinzufügen, dass es zwar einige erfolgversprechende Entwicklungen gibt, dass aber noch lange nicht klar ist, ob die diese Testphase 3, die am Ende steht und wirklich Ja oder Nein entscheidet, ob sie diese Testphase 3 überstehen. Viele sagen, die meisten Impfstoffe scheitern genau in dieser Phase. Jetzt wollen wir trotzdem über den Impfstoff reden und über die Frage, welche ökonomischen Dinge damit zusammenhängen. Ich begrüße dazu am Telefon den Gesundheitsökonomen Wolfgang Greiner. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heide.
Herr Greiner, zunächst einmal die Produktion. Da wissen alle, das kostet furchtbar viel Geld und das ist unsicher. Die Unternehmen machen das natürlich, weil sie Aussicht auf große Gewinne haben. Was sagt der Ökonom zu diesen Entwicklungen?
Ja, erstmal ist es natürlich eine großartige Entwicklung, dass nach einem halben Jahr schon 160 Kandidaten da sind. Das hätte man vielleicht gerade angesichts der Unsicherheit über diese Themen sprachen. Also kein Unternehmen weiß am Ende, ob wirklich ein Wirkstoff dabei rauskommt. Das hätte man vielleicht so nicht erwartet, aber es ist natürlich auch eine riesige Nachfrage zu erwarten. Jedes Land der Erde will und braucht einen solchen Impfstoff, um zur Normalität zurückzukehren. Und es ist natürlich auch aus Sicht der Unternehmen zu erwarten, dass dort beim Preis durchaus nach oben verhandelt werden kann, weil eben der Nutzen durch die desaströsen Auswirkungen des Virus so hoch sind. Aber andererseits zeigt sich eben auch, dass marktwirtschaftliche Systeme nicht immer zu einem gesellschaftlich optimalen Ergebnis führen. Das sehen wir jetzt, wo diese Impfstoffe von einigen Staaten, allen voran die USA, aber eben auch von Deutschland und anderen europäischen Staaten, obwohl sie noch gar nicht da sind, aufgekauft oder anders gesichert werden. Und eine solche Verteilung rein nach Zahlungsfähigkeit, also wer am besten, am meisten bieten kann, die kann einfach nicht dazu führen, dass die Pandemie weltweit optimal bekämpft werden kann. Ja. Und zwar weder medizinisch, weil wir eben nicht die maximal mögliche Anzahl von Erkrankungen verhindern können, aber eben auch nicht wirtschaftlich. Eine solch nationale Strategie, die weltweit wirtschaftlichen Verflechtungen natürlich nicht berücksichtigt.
Wir werden gleich im zweiten Teil unseres Gespräches, ich hoffe, dass die Verbindung noch ein bisschen besser wird, über die Verteilung reden. Ich will zunächst einmal bei der Produktion bleiben. Wir sehen ja auch, dass die Staaten mit viel Geld reingehen, sich zum Teil direkt an Unternehmen beteiligen. Was sagt der Ökonom dazu?
Ja, also Deutschland ist hier ja ein gutes Beispiel. Das Unternehmen CureVac, da werden wir nun 23% als Deutschland mit dabei haben. Und man fragt sich, warum das eigentlich der Fall sein muss. Es war ja die Frage, ob es von außen ausgekauft wird. Dazu gab es andere Instrumente, die man dort hätte anwenden können, um das zu verhindern. Es war auch die Frage, ob man sich so die Impfstoffe für Deutschland dann entsprechend sichern kann. Auch das geht, wenn man das dann so will, über Verträge auch auf andere Art und Weise. Es schafft hier wirtschaftliche Ungleichheiten und auch am Markt im Grunde eine Unfairness, weil andere Unternehmen davon natürlich nicht profitieren können. Insgesamt zeigt es sich, dass ich insgesamt für den Pharmamarkt ein sehr hohes wirtschaftliches Geschehen da ist. Das ist erstmal zu begrüßen, aber eben nicht in dieser Weise, wie die Staaten darauf reagieren.
Auf der anderen Seite steht natürlich die Sorge im Raum, weil es alle machen, müssen wir sozusagen mitmachen oder man fällt hinten rüber, denn der Impfstoff ist auch ein geopolitischer Machtfaktor. Vermischen sich da verschiedene Dinge?
Absolut. Also es ist nicht mehr nur eine naturwissenschaftliche oder auch nicht nur eine wirtschaftliche Frage. Es geht hier ganz klar um Prestige und um politische Vorherrschaft. Denn diejenigen Staaten, die hier als erstes am Start werden mit einem Impfstoff, versprechen sich davon, dass sie dann natürlich am besten aus der Krise kommen. Aber ich glaube, das ist einfach kurzfristig gedacht, weil dabei vergessen, dass sie natürlich auch in anderen Staaten Vorprodukte einkaufen, dass sie dort Importe auch haben müssen. Sie brauchen die eigene Produktion, dass so ein Land wie Deutschland mit einem starken Exportsektor natürlich auch Absatzmärkte fehlen, wenn wir bei anderen Staaten eben nicht auch darauf achten, dass die Pandemie hier weltweit bekämpft wird. Weil wenn die Pandemie ungehemmt fortgeführt wird in anderen Staaten, dann wird es natürlich auch in Deutschland nicht anders sein, weil das Virus wird nicht komplett verschwinden, selbst wenn wir hier eine effektive Impfung zur Verfügung hätten als Erste.
Jetzt kommen wir zur Verteilungsfrage. Sie haben gerade schon gesagt, eigentlich bringt das nichts, wenn man das nur national sieht. Dann kommt man ja zu der spannenden Frage, weil zunächst wird Knappheit herrschen. Erstens, was heißt das für den Preis? Es sei denn, der Staat ist jetzt schon bei Unternehmen drin. Kann er da mäßigend auf den Preis einwirken oder was müsste auf der anderen Seite passieren? dass die Preise nicht nach oben durch die Decke schießen bei demjenigen, der möglicherweise als Erster da ist?
Also auch die Preisbildung ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eigentlich international oder multilateral eine viel bessere Position hätte. Die EU hat das so langsam erkannt und geht jetzt von einer nationalen Strategie über zu einer europaweiten Strategie, jetzt zurzeit sogar noch zusammen mit Großbritannien. Das ist der wesentlich effektivere Weg auf der Nachfrageseite. Also wenn man sich nicht von den eventuell sehr wenigen Anbietern, vielleicht sogar nur einem einzigen, völlig in ein Monopol ergeben wird und über den Tisch ziehen lassen will. Der Schaden ist so groß, wie gesagt, dass man im Grunde fast jeden absurden Preis aufrufen könnte. Der würde sich dann immer noch rechnen, weil wenn es wirklich eine effektive Impfung gäbe, dann wäre das immer noch zu vertreten. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass hier die Bäume komplett in den Himmel wachsen, weil das ja alles namhafte Unternehmen sind, die auch anschließend noch Geschäfte machen wollen mit diesen Ländern. Aber wie gesagt, auch das ging international wesentlich besser. Die Preise werden natürlich wie auch sonst stark davon abhängen, wie effektiv sie sind. Das wissen wir noch nicht. Ein hundertprozentiger Schutz ist nicht zu erwarten. Und auch die Verträglichkeit, das muss man abwarten, wie weiter zum Beispiel Verstärker mit dazukommen, die dann eventuell dazu führen könnten, dass es ja auch zu Reaktionen kommt, die man nicht möchte.
Das war jetzt die Verteilung zwischen den Staaten. Als letzte Frage mit Blick auf die schlechte Qualität will ich das ein bisschen abkürzen, unsere Telefonverbindung. Was heißt das denn für Menschen? Es können ja nicht am Anfang alle geimpft werden, also müsste man sich auf Risikogruppen konzentrieren. Wer kann und darf und muss diese Entscheidung treffen? Das ist auch wieder der Staat, der da eine starke Rolle hat, oder?
Das wird so sein müssen, das haben wir auch in anderen Bereichen, dass wenn die so knapp sind, medizinische Güter, dass dann natürlich nicht rein marktwirtschaftliche Instrumente wirken können. Wir machen aber dazu auch oder haben in der Vergangenheit schon Kosten-Nutzen-Analysen gemacht, die im Grunde herausfinden sollen, welche Gruppen davon besonders profitieren, um entsprechende Impfempfehlungen abzugeben. Das ist also kein ganz neues Feld für den Staat, aber auch für die Wissenschaft, solche Modelle aufzubauen, die uns dann Auskunft darüber geben können, welche Gruppen besonders am Anfang davon geimpft werden sollen. Sie haben völlig recht, natürlich wird von der Produktionsseite es nicht möglich sein, mit einem Schlag die gesamte Bevölkerung eines Landes oder sogar weltweit entsprechend zu versorgen. Und dann müssen zum Beispiel Risikogruppen, aber auch medizinisches Personal vermutlich am Anfang bevorzugt werden, vielleicht auch bestimmte Träger von Verantwortung und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die sich eigentlich jetzt herausstellen, wenn man die Daten zusammenführt und dann die Modelle prüft, wie man zu einer möglichst guten Abdeckung kommt, die die Pandemie effektiv bekämpft.
Auf der anderen Seite, da muss man sich ja jetzt langsam Gedanken drüber machen, auch wenn ich vorher gesagt habe, wir haben nicht morgen und übermorgen schon einen Impfstoff. Aber dennoch muss man sich die Gedanken ja machen, bevor man den Impfstoff hat, richtig?
Ja, absolut. Also wir hätten jetzt die Zeit, das ist das Gute. Wir hatten im März und April, konnten uns nicht darauf einstellen. Das ist für mich auch einer der Gründe, warum internationale Absprachen so schlecht geklappt haben und alle nur die Grenzen zugemacht haben. Jetzt haben wir die Chance im Grunde bis nächstes Jahr, vielleicht Mitte nächstes Jahres, vielleicht sogar noch länger, uns darauf vorzubereiten, was wir eigentlich machen. In der Anfangsphase, wenn eben noch nicht so viele Impfdosen vorliegen, wie machen wir das international, aber auch national. Dazu sollten solche Modelle jetzt schon aufgestellt werden, auch wenn die Datenlage noch nicht perfekt ist. Aber wir lernen jeden Tag. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe, der sich das Robert-Koch-Institut widmen wird, wie es das bei anderen Impfdosen ja auch macht.
Dankeschön. Das war Wolfgang Greiner, der Gesundheitsökonom, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Die schlechte Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Danke.